Sei davon überzeugt. Gott sucht mein Bestes. Wir haben im Gebet gehört, aus Römer 8, dass alle Dinge zum Besten führen, denen, die Gott lieben. Der Herr weiß, was für dich und mich gut ist. Er weiß, dass es für dich gut ist, wenn du dich freust mit den Fröhlichen. Auch wenn er gottlos ist, egal wer er ist. Gott ist seinen Feinden freundlich. Er lässt regnen über Gottverleugner und Gottesfürchtige. Verlasse dich auf seine Gnade. Er kann dir die Kraft geben, dir das zu tun, wozu du nicht in der Lage bist. Durch Jesus ist es möglich. Christus in euch. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt führe, führe ich durch die Gnade, durch Christus, der in mir lebt. Also, wenn du auf die Gnade verwiesen bist, dann bitte auch darum. Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann sag Gott, ich kann das nicht, denn ich habe deinen Geist nicht in mir. Bekehre dich. Glaube an den Herrn Jesus. Öffne dich ihm. Und lass ihn ein. Lass ihn das tun, wozu du nicht in der Lage bist. Wenn du das nicht tust, willst du doch seine Ziele erreichen. Also davon ausgegangen, du würdest diese Ziele erreichen. Aber du willst diese Ziele erreichen in eigener Kraft. Was ist das mehr als Stolz? Sei nicht stolz. Rühme dich nicht deiner Fähigkeit. Gebe zu, du kannst es nicht. Und lass ihn doch in dir walten. Ja, vielleicht bist du bewandelt in dem Wort Gottes. Du weißt, dass es Stellen gibt, wo Menschen ausgerottet wurden. Und vielleicht wäre das ein Thema, vielleicht für einen Mittwochabend. Ich habe dazu vielleicht zwei Seiten von Notizen, die ich nur flüchtig erwähne. Aber wie ich gesagt habe, ist die Rache Gottes, nicht unsere. Übergib Gott diese Probleme, die du da hast mit Menschen. Übrigens in der Stelle, wo es heißt, glücklich wird der sein, der eure Kinder tötet. Also das steht da. Die Leute, die das sagten, hatten jüngst erlebt, dass ihre Kinder getötet wurden. Nun haben sie nicht gesagt, wir werden eure Kinder töten. Aber die Idee ist dort, der den Willen Gottes später tut, der wird glücklich sein. Aber merkt, nehmt die Sache nicht in die eigene Hand. Wenn Gott sich entscheidet, dass das geschieht, sollst du aber nicht blutige Hände haben. Übergebe das Problem der Hand Gottes. Suche das Wohl der problematischen Menschen. In Jeremia 29,7 heißt es, trachtet oder sucht der Stadt Bestes. In diesem Fall hatte Gott sein Volk ja verschleppen lassen in ein fremdes Land. Sie haben vielleicht gedacht, wir sollten unsere Feinde, wir sollten die Leute, die uns gefangen genommen haben, töten, wir sollten vielleicht Guerilla-Kriegführung machen. Gott sagte, nein, heirate, baue Häuser, pflanze Gärten, lass es euch in dem Land gut gehen. Suche der Stadt Bestes, denn wenn es der Stadt gut geht, wo du bist, wird es euch auch gut gehen. Bitte seht das nicht als Ausrede, warum du dich nicht freuen dürftest oder könntest mit den Fröhlichen. Und ich überspringe das, in der Hoffnung, dass ich noch Zeit habe, zurückzukommen. Ich überspringe das mit dem Weinen und befasse mich mit Vers 16. Noch einmal, um das vorzulesen. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch hernieder zu den Niedrigen oder herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Hier steht, seid gleichgesinnt gegeneinander. Wenn du dich nicht freust mit den Fröhlichen, dann bist du nicht gleichgesinnt gegeneinander. Und Gott möchte, dass wir gleich, wir müssen nicht immer alle dieselbe Meinung haben, aber wir sollten die gleiche Gesinnung haben, gleichgesinnt. Trachte nicht nach hohen Dingen. Also ich halte Reichtum zum Beispiel nicht in Aussicht. In 1. Johannes 2, 15 bis 17 heißt es dann, die Lust der Augen. Manchmal denken wir, Lust der Augen hat mit Begierde zu tun. Das ist ja Lust des Fleisches. Lust der Augen hat mit Besitztum zu tun. Ich halte Reichtum nicht für mein Ziel. Ich halte Ansehen und Titeln nicht in Aussicht oder als mein Ziel, wonach ich bestrebt bin. Das heißt, Hoffart des Lebens. Ich weiß nicht, wie das Wort auszusprechen. Ich hätte mich informieren sollen. Doppel-F, Hoffart. Aber auf jeden Fall, das ist also Lust der Augen, Lust des Fleisches und Hochmut des Lebens. Und das sind die Motivationen für viele Menschen. Ich möchte das haben, was ich genieße. Fleischeslust. Ich will das genießen, was ich besitzen kann. Ja, manchen ist das unwichtig. Sie wollen aber Ansehen haben bei den Menschen. Sie können arm sein, solange sie reich aussehen. Solange die anderen sie für was halten. Aber es heißt, trachtet nicht nach hohen Dingen. Ist das nicht anders als die Denkweise der Welt? In Römer 12 heißt es, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Gott möchte unser Denken erneuern. Er hat dich gerecht gesprochen, sofern du an Jesus gläubig bist. Jetzt ist er dabei, dein Leben Stück für Stück dem Leben Christi konform zu machen. Ja, dann denkt man vielleicht, okay, gut, dann gehöre ich nicht zur oberen Schicht, aber auf jeden Fall zu der Mittelschicht. Aber hier steht, das dürfen wir auch nicht machen. Haltet euch hinunter zu den Niedrigen. Das hört sich aber nicht nach Mittelschicht an. Das heißt, wenn du damit zufrieden wärst, zur Mittelschicht zu gehören, dann sollst du aber umdenken. Weder hoch noch mittel, zähle dich zu der untersten Schicht. Moralisch zum Beispiel. Paulus sagte, er wäre der größte Sünder. Es würde keinen Sünder geben, der schlimmer war als er. Aber wir sollten bestrebt sein, den zweiten Platz strittig zu machen. Okay, wenn er der Schlimmste war, weil er die Gemeinde verfolgt hat, denken wir, ja, wir sind an der millionsten Stelle, also wir sind auf jeden Fall ziemlich gut. Aber ob moralisch oder ob sozial, ich weiß, dass der Begriff asozial wird oft gebraucht. Wäre das die schlimmste Beleidigung, die ein Mensch für uns gebrauchen könnte? Nicht, wenn wir sagen, wir halten uns hinunter zu den Niedrigen. Ja gut, ich meine, es gibt asoziales Verhalten. Ich denke, es gibt Situationen, wo Männer ihre Kappi abnehmen sollten. Bei einer Beerdigung zum Beispiel wäre es angebracht. In einem Gottesdienst. Es gibt gewisse Situationen, wo es nicht angebracht ist, in unserer Gesellschaft, dass Männer eine Kopfbedeckung tragen. Also ich will nicht dazu ermutigen, dass ihr asozial seid, dass ihr ungepflegt, dass ihr gegen die Verflogenheiten des Landes stoßt. Nein, das will ich nicht. Das sage ich nicht. Aber halte dich nicht für besser. Hauptsache, ich bin besser als manche. Zähle dich nicht zu den Hohen und auch nicht zu den Mittleren. Identifiziere dich mit der untersten Schicht. Hat nicht der Herr Jesus Christus das gemacht? Er nahm ein Tuch, umgürtete sich. Er spielte die Rolle, er erfüllte die Rolle des Dieners. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Entlasse dich nicht daraus, auch wenn du die Möglichkeit hast. Das hat mit unserem Denken zu tun. Nein, ich darf mir nicht erlauben, so zu denken. Andere können von mir anders denken. Wenn sie mich für ein hohes Tier halten wollen, muss ich das ihnen nicht verbieten. Aber ich werde mir verbieten, so über mich selbst zu denken. Es ist nicht verkehrt, Dr. So-und-so oder Professor Dr. So-und-so zu heißen. Das ist ganz in Ordnung, wenn du das gebrauchen willst zur Ehre des Herrn. Aber wenn das eine Art ist, dich über andere Menschen zu überheben, dann ist es verkehrt. Ja, ich habe gut reden, ich bin weder Professor noch Doktor. Aber ja, also wollen wir uns an dieser Lehre des Heiligen Geistes halten. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Weinen ist ein Zustand, der ohnehin vorhanden ist. Es gibt die Weinenden. Lasst uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, wie wir es eben gemacht haben. Aber meine Gedanken sind ein bisschen anders als deine. Und wir ergänzen uns. Das Weinen ist auf die Sünde zurückzuführen. In 1. Mose 1 und 2 hat es das Weinen nicht gegeben. Aber in Kapitel 3 ist das Leid in die Welt gekehrt. Als Folge der Sünde. Ja, ich glaube, dass die ersten 11 Kapitel und der Rest der Bibel so zu verstanden werden und sind, wie sie da stehen. Also, die Bibel sagt in Römer 5, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und das war nicht Eva, das war Adam. Adam trug die Verantwortung, auch wenn er von seiner Frau versucht wurde. Ich kann es nicht alles erklären, aber es wird nicht auf Eva, sondern auf Adam zurückgeführt. Und mit der Sünde der Tod. Das heißt, es hat keinen Tod in der Welt gegeben, ehe es Sünde gegeben hat. Die Dinosaurier sind nach dem Garten Eden gestorben. Die Fossilien sind nach dem Garten Eden zu Fossilien geworden. Okay? Der Mensch brachte die Sünde und das Leid in die Welt. Und ich möchte dann auch, ich sehe, dass ich mehr aufgedeckt habe, aber ich möchte auch euch sagen, was ich von der Traurigkeit halte. Ich habe die letzten 2 Wochen darüber nachgedacht. Das bedeutet nicht, dass ich im Recht bin, aber ich denke, dass Traurigkeit meistens, wenn nicht immer, auf den Verlust zurückzuführen ist. Und vielleicht werde ich Zeit haben, das ein bisschen näher darauf ein bisschen näher einzugehen. Aber Verlust einer Gelegenheit, Verlust einer Arbeit, Verlust eines Geliebten, Verlust einer Nation, Verlust der Unschuld. Denke darüber nach, wonach du trauerst. Hat das nicht mit Verlust zu tun? Es gibt Freudentränen, ich weiß. Aber ansonsten trauert man über das, was hätte sein können, was aber nicht in Erfüllung gegangen ist. Oder was ich hatte und nicht mehr habe. Und das ist auf die Sünde zurückzuführen. Denn Tod ist Trennung. Tod ist, wenn eine Möglichkeit aufhört, die Möglichkeit zum Leben zum Beispiel, wenn die verkürzt wird oder gar getrennt. Weinen drückt starke Gefühle aus. Ich dachte an Esther zum Beispiel. Sie weinte vor dem König, weil Haman knapp davor, ihr Volk auszurotten in Persien damals oder Susa. Starke Gefühle. Es kann Zorn sein, du kannst Tränen haben, wenn du zornig bist. Du kannst Tränen haben, wenn du glücklich bist. Tränen sind eine Art Ventil. Tränen können ein Dauerzustand sein. Ja, das ist in meinen Notizen irgendwo, aber vielleicht habt ihr, vielleicht gehört ihr zu den 2 Millionen plus, die den Lebensbericht der Frau in Großbritannien gesehen haben. Die Frau war in eine Familie zur Welt gekommen. Die Familie war aus einem anderen Land, aus einer anderen Religion. Und sie wollten einen Jungen haben. Und es handelte sich bei dem Neugeborenen um eine Frau, um ein Mädchen. Und das Mädchen war nie beliebt in der Familie, hatte irgendein Gemach, hatte ein kleines Zimmer, durfte rauskommen, um zu helfen, um zu putzen, um zur Schule zu gehen. Ansonsten war eingesperrt. Ich werde die Geschichte dieser Frau nicht in einzelnen im Detail erzählen. Das Mädchen kannte nur Leid, nur Leid. Unvorstellbares Leid. Die Menschen, die ihre Kommentare geschrieben haben, haben gesagt, ich wusste nicht, dass es solches Leid in der Welt gibt. Ich habe nie von so einem Leid gehört. Und dann sagt man, aus der Pfanne ins Feuer. Und das Leid wurde nur noch schlimmer und schlimmer. Und die Familie wollte ihre Ehre irgendwie bewahren und hat versucht, das Mädchen, das jetzt 16 Jahre alt war, zu töten. Honor killing heißt es in der Gesellschaft. Und das Mädchen konnte nach 2 oder 3 Tagen sich aus der Wohnung entfernen, ohne dass das aufflog sofort. Für sie war es wie ein Dauerzustand. Ich habe Krischer gesagt, es gibt Menschen, die in diesem Leben nur Leid kennen und nie von Jesus hören. Also nie Glück kennen. Das ist sehr, sehr traurig. Es kann ein Dauerzustand, aber für die meisten von uns ist die Traurigkeit, die wir in unserem Leben erlebt haben, von relativ kurzer Dauer. Zumindest fand sie ein Ende. Und wenn das noch nicht der Fall ist, möchte ich euch sagen, der Herr Jesus Christus kann euch Freude anbieten, Sinn des Lebens und eine Zukunft. Trauer und Weinen sind nicht die einzigen Indikatoren der Traurigkeit. Wisst ihr was? Manche Leute haben ein fröhliches Gesicht, sind aber in ihrem Innern traurig. Also sie können sich nicht erlauben zu trauern oder zu weinen. Was tun sie denn? Sie lachen. Und so ist es auch ein Ventil. Und irgendwie gehen ein paar Sekunden lang ihre Trauer über ihre Stimmbänder, okay. Weinen ist ein Zustand, der ohnehin vorhanden ist. Denn es heißt, weinet mit den Weinenden, die gibt es. Übrigens, es ist ein Zustand, womit Gott sich auseinandersetzt. Er sagt uns, weint mit den Weinenden. Das heißt, er möchte, dass wir etwas dagegen unternehmen. Und er tut es auch. Indem er uns befiehlt, will er diesen Zustand auch aufheben. Er füllt deine Traurigkeit mit. In der Bibel heißt es mehrmals, dass Jesus geweint hat oder dass Gott geweint hat. In Jesaja und in Jeremia findet man Orakeln. Das heißt, ein Prophet sollte die Worte Gottes weitergeben. Und was stand in diesem Orakel? Ich weine. Wer weint? Der Prophet? Ja, manchmal schon. Aber Gott weint. Und der Prophet soll seinem Volk und den anderen Völkern das auch mitteilen. Und wie wir gehört haben, nimmt er die Traurigkeit zur Kenntnis. Weiß Jesus auch, wenn ein Leid mich trifft, ein altes Lied auf Englisch, Does Jesus care? Ja. Kümmerst du dich nicht? Kümmert es dich nicht? Heißt es manchmal, doch. Und es lässt ihn nicht kalt. Er ist nicht unbewegt dadurch. Als Hiskia geweint hat bei der Nachricht, er sollte bald sterben, sagte der Prophet, Gott hat deine Tränen gesehen. Oder Gott sagt, so spricht der Herr, ich habe deine Tränen gesehen. Ich gewähre dir weitere 15 Jahre. Gott nimmt nimmt von unseren Tränen Kenntnis. Sie lassen ihn nicht unbewegt und auch nicht in Vergessenheit geraten, wie wir gehört haben. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch oder in deinem Buch steht auch. Und er unternimmt etwas dagegen. Das wäre natürlich ein Thema für eine weitere Serie. Aber Gott möchte dir die Tränen abwischen. Ich möchte aber sagen, wenn es heißt, er wischt alle Tränen aus jedem Auge, dann muss das aber in dem Zusammenhang verstanden werden. Wenn zum Beispiel in der Offenbarung wir davon lesen, Gott wischt ihnen alle Tränen ab, dann sind das aber die Verfolgten, die Märtyrer, die unter dem Altar Gottes sind. Sie starben einen jähen Tod. Und Gott sagt, aber damit ist es jetzt vorbei. Und er nimmt ihnen die Tränen. Also wenn das nicht schon klar ist, möchte ich euch sagen, bitte rechnet nicht damit, dass Gott dir die Tränen aus den Augen wischt, wenn du ihm nicht gehörst. Das tut er mit seinen Kindern. Und er möchte, dass du sein Kind wirst. Und du kannst Anspruch erheben darauf, oh Gott, zähle meine Tränen, bewahre meine Tränen in deinem Schlauch oder in deinem Buch, wische sie aus meinen Augen, gib mir die Freude, die du mir versprichst. Ja, wenn du ihn gehörst, verspricht er dir das. Ein Zustand, womit Gott sich auseinandersetzt und jetzt ein Zustand, woran wir uns beteiligen sollen und wollen. Das heißt, weint mit. Es gibt Situationen, wo man weint, während andere jubeln. Der Herr Jesus Christus ritt auf einer Eselin in Jerusalem hinein. Die anderen jubelten und schwangen ihre Palmzweige und riefen Hosianna. Und Jesus weinte, weil er wusste, die Stadt hat ihn verworfen. Die wollten ihn nicht als Messias haben. Sie würden ihn kreuzigen. Als er unterwegs war zum Kreuz, weinten Frauen. Und er sagte, weint nicht über mich, weint über euch selbst. Er wusste, die Stadt Jerusalem wird in wenigen Jahren zerstört werden. Es kommt eine leidenvolle Geschichte auf die Juden zu, die knappe 2000 Jahre angedauert hat. Weint, er hat sie korrigiert. Weint, ja, aber nicht für mich, sondern für euch selbst und eure Kinder. Es gibt Situationen, wo man Leid aufhebt, anstatt zu weinen. Er sagte der Frau, wein nicht. Sie war dabei, ihren Sohn zum Grabe zu bringen. Wein nicht. Oder in der Situation, weine nicht, sie ist nicht tot, sondern schläft. Wobei sie aber abgelebt hatte. Aber er wusste, ich werde was unternehmen. Ich rufe diese beiden zum Leben zurück. Es gibt Situationen, wo man mitweint. Jesus am Grab, der kürzeste Vers in unserer englischen oder deutschen Bibel ist Jesus wept, Jesus weinte. Oder manche übersetzen es so, dass es ein bisschen länger ist. Jesus lief die Augen über, liefen die Augen über. Also Jesus liefen die Augen über, 5 Worte. Aber in den meisten Übersetzungen, Jesus weinte. Und manchmal kann man dann alles tun. Man weint mit, wenn nötig, sagt man, ja, das ist aber nicht das eigentliche Problem, es gibt ein anderes, das schlimmer ist. Und man hilft, man hebt dann die Not auf, wenn möglich, aber nicht ohne, dass man feuchte Augen hat. Manchen fällt es schwer, sich mit den Fröhlichen zu freuen. Und anderen fällt es schwer, mit den Weinenden zu weinen. Dafür kann man beten. Jeremia sagte, oh, dass meine Augen was Flüsse wären. Also auf jeden Fall wünscht er sich, er könnte ausreichend weinen. Wenn man nicht weint, und hier wird es befohlen, also wenn man nicht weint, dann müsste man Buße tun und sagen, ich leiste diesem Gebot keinen Gehorsam. Herr, ich muss umdenken. Bitte vergib mir, dass ich die Not sehe und kein Mitleid empfinde. Das wäre ein Grund, Buße zu tun. Ich sehe die Not, aber sie lässt mich kalt. O Herr, habe ich ein Herz aus Stein? So hart und auch so kalt? Und vielleicht sollte man Buße tun, weil man die Not nicht einmal sieht. Es ist schlimm genug, wenn man die Not sieht und kein Mitleid fühlt. Aber es ist auch schlimm, wenn man die Not nicht einmal sieht. Die eigene und die fremde. Vielleicht siehst du nicht, dass du in der Not bist. Das ist ein moralisch schlechter Zustand. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und du bist sündig, aber vielleicht weißt du das nicht. Und da du sündig bist, steht dir die Bezahlung zu. Der Lohn steht dir zu. Und der Lohn heißt Tod. Der Sünde, Lohn, ist der Tod. Trennung, ja, Trennung der Seele von dem Leib. Das stimmt. Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke. Also Trennung hier auf Erden, aber es gibt auch geistlichen Tod. Es gibt die Trennung jetzt von Gott. Weißt du, du lebst, dein Herz pocht noch, aber du hast keine Beziehung zu Gott. Die Beziehung ist gestorben oder hat nie existiert. Und wenn dieser Zustand nicht rechtzeitig aufgehoben wird, wirst du dann den ewigen Tod erleben. Du wirst nie eine Beziehung zu Gott haben. Und das heißt der zweite Tod, der Feuersee. Ich sage das nicht, um zu bedrohen, um Angst einzujagen. Ich sag's mit Traurigkeit. Das ist der wahre Zustand. Und wenn du ihn nicht aufheben lässt durch den Glauben an Jesus, der übrigens deine Strafe getragen hat, aber sein Tod bringt dir nichts. Du siehst deine eigene Not nicht und viele sehen nicht die Not des anderen. Wir gehen durch unser Leben, wir beschäftigen uns mit dem, was uns gefällt, mit Wonne und Freude und Ablenkung und mit so vielen Dingen. Und habe nicht Augen dafür, dass andere Menschen leiden. Das ist eine Selbstbezogenheit, die sündhaft ist. Und wir müssten darüber Buße tun. Ich habe Bezug genommen auf ein Lied, das vielleicht nicht im letzten Zustand ist. Ich bin kein Sänger, vielleicht tue ich es aber doch vortragen. Mein Vater hat so eine schöne Stimme und er war auch Prediger und hat manchmal gesungen. Aber das kommt aus einer Kantata, aus einem Musical, und das heißt The Centurion. Das ist ein Hauptmann. Und wie ich die Geschichte verstehe, steht der Hauptmann da am Kreuz und fügt dem Heiland den Tod zu, und irgendwann erkennt er, was er tut. Und er singt: Hab ich ein Herz aus Stein, so hart und oh so kalt, dass ich erblick den Heiland, so qualvoll von Gestalt, und niemals Leid empfinde für das, was er erlitt. Ist das kein Herz aus Stein, wenn es sein Blut zertritt? Hab ich nur blinde Augen, der ich so nah steh, schau an den Herrn verwundet und fühle doch kein Weh. blick ich ja nur gefühllos auf seinen Schwund und Schmerz. Sind das nicht blinde Augen, verblendet wie mein Herz? Blick ich das Lamm geschlachtet, als Opfer dargebracht, durchsticht mich der Gedanke, für mich hat er's gemacht. Herr, gib, dass ich verspüre, dein Leiden war für mich. Zerbrich mein Herz aus Stein, schenk meinen Augen Sicht. Jesus weinte über deinen verlorenen Zustand, über deine Sünden. Weine mit dem Weinenden. Herr, wir danken dir für diese Worte aus dem Römerbrief. Hilf uns, dass wir Leid tragen mit denen, die leiden, aber auch unser eigenes Leid erkennen. Danke, dass du für uns geweint hast im Garten. Und Herr, hilf, dass wir die Notwendigkeit sehen, über unsere Verluste, über unseren Verlust der Reinheit, des Lebens, der Ewigkeit, der Beziehung zu Gott und vieles mehr. Hilf, dass wir Leid tragen darüber. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.